Ich glaube, einer der größten Meilensteine in unserer Gesellschaft ist auch heute immer noch der 18. Geburtstag. Man, das ist Absicht, dass die Folie leer ist. Man darf zwar heute schon früher Führerschein machen, aber erst wenn du dann volljährig bist, heißt es für dich, nie mehr im Beifahrerraum kontinuierlich mitbremsende Elternteile ertragen zu müssen als Beifahrer. Und tatsächlich ist es wahrscheinlich zu einem gewissen Grad sinnvoll, dass wir heute nicht irgendjemanden fahren lassen, sondern man muss vorher eine Prozedur über sich ergehen lassen, die beinhaltet einen Sehtest, Ersthelferkurse, praktische Prüfung, theoretische Prüfung. Aus einem recht simplen Grund, Autofahren ist eine Sache, bei der es durchaus um Leben oder Tod gehen kann. Und deshalb ist das ganze Prozedere, das man davor durchmachen muss, bis man erstmal dahin kommt, Auto fahren zu dürfen, auch durchaus vielleicht ein bisschen Schikane. Und wir denken da nicht so sehr drüber nach, aber manchmal zumindest gibt es in Berlin Leute, die fahren tatsächlich zum Einkaufen, als würde es um Leben oder Tod gehen. Das habe ich bei Lidl schon ein paar Mal erlebt. Und wenn man, wann immer man im Besitz von einer Waffe ist, ist das eine gefährliche Sache. Ich weiß nicht, oh, ich hoffe, hier ist keiner Jäger oder so oder mit einem Jäger befreundet. Das ist okay, solange nicht irgendwie Familie. Aber Jäger haben Gewehre und die schießen auf kleine wehrlose Hasen und auf Bambi. Und bevor man eine Waffe bekommen kann, ist es auch so, dass ich eine Prozedur durchmachen muss, um einen Schein dafür zu bekommen, sie benutzen zu dürfen. Warum? Weil es bei einer Waffe um Leben oder Tod gehen kann. Und es gibt eine Sache, die hat jeder von uns in seinem Leben und die ist vielleicht manchmal sogar stärker als halbautomatische Waffen oder Kraftfahrzeuge oder Gewehre. Das ist eine Macht, die das Potenzial in sich birgt, einen Menschen auch kaputt machen zu können. Und wie gesagt, die Problematik ist, dass jeder von uns darüber verfügt und das ist unsere Zunge. Und deshalb ist das Thema für heute, es geht ja in dieser kleinen Predigtreihe um die Frage nach der Weisheit Gottes, ist das Thema für heute, das ich mir ausgesucht habe, hüte deine Zunge, die du hast. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es durchaus ein bisschen hilfreich oder wäre es hilfreich, wenn wir zumindest manchmal eine Lizenz bräuchten, um unsere Zunge benutzen zu dürfen und alle Jahre, ein paar Jahre uns da wieder erneuern und testen lassen müssten, um unsere Kompetenz im Umgang damit auch demonstrieren zu können. So eine Art Amt für Mundaktivitäten oder sowas. Und derjenige, der die Sprüche verfasst hat, der ist sich der Macht von Worten und das, was sie anrichten können, sehr, sehr bewusst. Und wenn man jetzt mal alle Sprüche so versuchen würde, in Clustern zusammenzufassen und zusammenzusortieren, dann gibt es wahrscheinlich viele, viele Sprüche oder einen relativ großen Cluster von Sprüchen, die unser Reden zum Inhalt haben. Warum? Weil der einen sehr großen Aspekt unseres Lebens einfach ausmacht. Jeder von uns redet Tag für Tag, in der Familie, im arbeitlichen Umfeld, sonst irgendwo. Und die Sprüche haben das eine oder andere zu diesem Thema zu sagen. Wer gerne redet, muss die Folgen tragen, denn Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Manchmal ist es tatsächlich buchstäblich so, ja, aber durchaus auch in einer abgespeckten Variante. Wenn ich gedankenlos mit dem, was ich sage, umgehe, dann kann es passieren, dass man Schaden anrichtet. Man kann jemanden verletzen, man kann auf jemandes Träumen rumtrampeln, man kann jemanden verbittern, sogar Kinder kann man irgendwie verziehen. Eine Kommilitonin von mir, Eva, die hat von ihrem Bruder erzählt, der hatte drei Jungs und sie ist mal bei denen zu Besuch gewesen und es gibt ja diese Kinderbücher, wo du dann so Bauernhofszenen hast und da ist dann ein Hahn und eine Kuh und eine Katze und dann steht da irgendwie nebendran immer, wie die Tiere machen eben. Ne? Und dann hat es sie gehört, wie Evas Bruder einen von seinen Söhnen gefragt hat in diesem Bilderbuch, na, wie macht denn die Katze? Und der Sohn machte freudestrahlend, muh, weil er ihm das beigebracht hat. Ne? Und zumindest in diesem Punkt lag er falsch. Na, auf der anderen Seite, das ist eine Sache, was Worte anrichten können oder was Worte tun können. Sie können einen fehlleiten. Auf der anderen Seite gilt aber auch, ein Wort an jemanden, der sich alleingelassen fühlt, der merkt auf einmal, hey, ich bin vielleicht gar nicht alleine. Oder jemand, der nicht weiß, wo es lang geht in seinem Leben, der bekommt auf einmal wieder durch ein Wort, das du jemandem sagst, bekommt eine klare Richtung. Oder jemand, der versucht es, alles aufzugeben, empfindet plötzlich wieder Hoffnung aufgrund dessen, was ihm gesagt worden ist. Und manchmal ist es vielleicht so, dass ein Wort zur richtigen Zeit an den richtigen Menschen dem hilft oder davor bewahrt, den größten Fehler seines Lebens zu machen. Worte haben Macht. Und wie gesagt, deshalb stöbern wir heute auch ein bisschen in den Sprüchen. Und vielleicht kann jeder von euch sich das fragen in der nächsten Woche, in der ihr unterwegs seid. Herr, gibt es denn ein bisschen was in diesem Bereich, in dem ich in nächster Zeit an mir ganz konkret arbeiten kann? Vielleicht habe ich da ein Defizit, vielleicht habt ihr das nicht. Dann dürft ihr die Predigt heute einfach durchschlafen oder sowas. Aber wenn ihr vielleicht merkt, das ist was, das für mich auch wichtig sein könnte, dann lohnt sich's vielleicht an der einen oder anderen Stelle, den Predigtschlaf kurz zu unterbrechen. Sprüche 29. Kennst du jemanden, der redet, ohne vorher überlegt zu haben? Ich sag dir, für einen Dummkopf gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Naja, vielleicht ist ein Grund, warum weise Menschen manchmal keine Eile haben zu reden, der, dass sie verstehen, wie viele Missverständnisse es geben kann, wenn man miteinander redet. Zum Beispiel dann, wenn man aneinander vorbeiredet. Das heißt natürlich jetzt nicht im Umkehrschluss, dass man am besten gar nicht mehr miteinander reden sollte. Das wäre auch für jede Beziehung schlecht. Aber wenn ich das Richtige sagen möchte, dann muss ich auch versuchen, das gut zu transportieren. Und dann muss ich genau abwägen, was ich wie sagen werde, weil es eben sehr wahrscheinlich ist, dass der mein Gegenüber das nicht hört, was ich ihm eigentlich kommunizieren möchte. Kommunikation ist eine sehr starke Herausforderung. Ich habe das nochmal mitgebracht. Wir hatten das irgendwann mal im Nachteulengottesdienst, diese vier Seiten von der Nachricht. Ne? Ich bin der Sender, ich habe eine Botschaft, die verpacke ich auch irgendwie, dann, das ist meine Nachricht, und dann gibt es einen Empfänger, der muss das irgendwie entschlüsseln, was ich ihm sage. Und jetzt hat jede Nachricht nach diesem Schulz von Thun, die hat einen Sachinhalt, die hat auch eine Selbstoffenbarung, also ich offenbare in dem, was ich sage, ein bisschen was von mir. Das gibt einen Beziehungsaspekt in so einer Nachricht und es gibt auch durchaus an der einen oder anderen Stelle einen Appellcharakter. Und wenn man das falsch hört, dann will ich vielleicht einfach nur eine Sachinformation weitergeben. So zum Beispiel, das Wohnzimmer ist aber sehr unordentlich und meine Frau hört, ja wie, ich soll das jetzt aufräumen oder was? Das wäre ein kommunikatives Missverständnis, weil ich wollte einfach nur eine Sachinformation weitergeben und nicht, dass es auch aufgeräumt werden soll. Es war einfach nur eine Feststellung. Ne? Und das sind Dinge, die passieren im zwischenmenschlichen Miteinander ständig und deshalb ist Kommunikation schwierig. Oder das Kinderzimmer oder das Büro oder sowas. Ne? Das kann man ja durchaus auch anders machen. Es gibt die Geschichte von diesem sehr umsichtigen Pastor, der versucht hat, genau diese kommunikativen Sachen eben zu verdeutlichen, und manchmal ist auch so eine Visualisierung eben hilfreich. Und er macht also Folgendes: Er hat hier vor sich vier Gläser stehen und nimmt vier Würmer. In jedem von diesem Glas sind unterschiedliche Sachen drin. In dem ersten Behälter ist Alkohol drin, in dem zweiten Behälter ist Zigarettenrauch, in dem dritten Behälter ist Nutella und in dem vierten Behälter ist gute brandenburgische Erde. Und dann packt er in jeden dieser Gläser eben einen Wurm rein, hält dann seine Predigt und am Ende der Predigt präsentiert er den Zuhörern die Ergebnisse. Wurm in Alkohol, tot. Wurm in Zigarettenrauch, tot. Wurm in Nutella, auch tot. Wurm in der guten brandenburgischen Erde, quicklebendig. Und er fragt dann seine Zuhörer nach der Essenz dessen, was sie hier im Verlauf der Predigt gerade eben demonstriert bekommen haben, und es meldet sich die Hand einer kleineren, älteren Dame ganz hinten links, und die sagt, solange du rauchst, trinkst und Nutella isst, bekommst du keine Würmer. kann man so verstehen. Ob das die richtige Message war, naja, das darf jeder für sich selber entscheiden. Also weise Menschen weise Menschen erkennen die Herausforderung von zwischenmenschlicher Kommunikation. Und wenn das Thema sensibel wird oder zumindest für eine Partei sensibel wird, dann ist es vielleicht sinnvoll, manchmal auch eine Pause zu machen, bevor man spricht. Und ganz besonders weise Menschen, die sprechen dann auch ein kurzes Gebet, bevor sie reden. Jakobus thematisiert es, wir machen jetzt einen kurzen Sprung aus den Sprüchen raus ins Neue Testament. Im Jakobusbrief heißt es, der auch sehr stark von alttestamentlicher Weisheitsliteratur beeinflusst ist, wenn es einem von euch an Weisheit mangelt, soll er Gott darum bitten und er wird sie erhalten. Also Weisheit ist nicht unbedingt eine Sache, die man erlernen kann, sondern vielleicht vielmehr etwas, das man auch erbeten kann, denn Gott teilt seine Gaben an alle aus, ohne Vorbehalte oder Vorwürfe. Also Jakobus geht davon aus, dass Weisheit eine Gabe ist, nicht etwas, das jetzt mit Intelligenz oder kognitiven Fähigkeiten zu tun hat. Und es gibt, ich finde, eine ganz großartige Stelle im Nehemia-Buch, auch das in der jüdischen Aufteilung des Alten Testaments zählt das Nehemia-Buch eben auch zur Weisheitsliteratur, gibt es eine ganz großartige Stelle. Nehemia ist im babylonischen Exil, er dient dort dem König von Babylon und hört eben, dass Jerusalem in Trümmern liegt und alles da drunter und drüber geht. Und das lässt ihn verzweifeln und der ist derart mitgenommen davon, dass er das nicht zurückhalten kann, seine Emotionen, und der König das mitbekommt. Und jetzt so weit, so gut, aber damals, wenn du den Regenten des größten Reiches, das damals existiert hast, in schlechte Stimmung versetzt hat, dann hätte dich das durchaus an der einen oder anderen Stelle auch den Kopf kosten können. Das klingt vielleicht hart, ist aber so gewesen. Und dann heißt es in Nehemia 2, der König fragt mich, was ist denn los? Und das ist das, wie das beschrieben wird. Der König fragte mich, was willst du? Und die Antwort ist, ich betete zu meinem Gott und sagte zu meinem König. Das ist die Sache, die er eingeübt hat. Bevor ich Dinge sage, die jetzt wichtig sind und die relevant sind und wo sich vielleicht auch Entscheidungen dran festmachen, ist es gut, vorher diesen Schritt zu gehen, ich bete zu meinem Gott und sage dann, so mit wem auch immer ich gerade spreche. Und das finde ich toll. In diesem Augenblick, in diesem Bruchteil von Sekunden, war es für Nehemia wahr, dass es bei den nächsten Worten, die er äußert, vielleicht auch um Leben und Tod geht. Und deshalb spricht er dieses kurze Gebet: Gott, hilf mir, ich bete zu meinem König, zu meinem Gott und sage dann zu meinem König. Und vielleicht von daher diese Woche, wenn es bei dir um irgendwelche sensiblen Sachen geht, und die wird es möglicherweise geben, einen Konflikt mit irgendjemandem oder jemand, der dich in einer ganz dringenden, für ihn dringenden Sache um Hilfe bittet, wenn du jemandem sagst, dass du ihn magst, dann tut es nicht in Eile, sondern sag vorher, Gott, hilf mir, die richtigen Worte zu finden in dem, was ich jetzt gleich sagen werde. Weil das Problem ist, vielleicht geht euch das überhaupt gar nicht so, aber bei mir ist es manchmal so, wenn ich zuerst rede und dann bete, dass ich dann Folgendes beten muss: Oh Herr, warum habe ich denn jetzt gerade das gesagt, was ich gesagt habe? Und vielleicht hilft uns Gottes Weisheit in der einen oder anderen Situation dann auch zu sagen, okay, ich halte jetzt den Mund und ich sage jetzt nichts, auch wenn ich so gerne würde. Sprüche 17. Auch ein Narr, wenn er schweigt, kann als weise gelten, und wenn er seine Lippen verschließt, als verständig. Ich habe während meines Studiums ein Predigtpraktikum gemacht im Blauen Kreuz in Ansbach, ist schon, ja, inzwischen kann man schon fast sagen, Jahrzehnte her. Und dort hing ein Spruch in einem der Büros von einem schottischen Jarl, der hieß Lachlan MacLachlan. Ich weiß nicht, ob es den wirklich gegeben hat, aber auf jeden Fall stand auf dieser Spruchtafel: Licht ist schneller als der Schall, von daher scheinen manche Leute weise zu sein, bis sie den Mund aufmachen. Und vielleicht ist es manchmal in der Tat so, dass Weisheit beinhaltet zu wissen, wann es sinnvoll ist, in einer Situation was zu sagen, wann man sich einmischen soll, und wenn man sich einmischt, dass es dann möglicherweise auch so ist, dass man mehr Schaden zufügt, als dass man Gutes beiträgt, und es deshalb vielleicht besser wäre, zu schweigen. Das hat auch mit dem Nächsten zu tun, geht in eine ähnliche Richtung. Wer sich in einen fremden Streit einmischt, handelt sich unnötig Ärger ein, wie jemand, der einen vorbeilaufenden Hund bei den Ohren packt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich würde nie auf den Gedanken kommen, einen Hund bei den Ohren zu packen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Jetzt muss man ein bisschen verstehen, natürlich ist das Alte Testament ein bisschen kulturell auch anders. Für uns sind Hunde mehrheitlich Haustiere, die auch domestiziert sind. Im Nahen Osten damals waren, wenn da von Hunden gesprochen worden ist, waren das in der Regel verwilderte Raubtiere, vielleicht so in einer Art von einem Schakal oder etwas Ähnlichem. Und warum käme irgendjemand auf den Gedanken, einen Schakal bei den Ohren zu packen? Und der Sinn dieses Spruches ist, oder die Idee, die dahinter steckt, ist folgende. Wir machen das eigentlich ständig, nämlich in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und das meint, ich muss nicht herumgehen und ständig an allen Orten und Stellen versuchen, jeden zu verbessern. Ich muss nicht jedes Mal den Richter spielen, wenn irgendwo irgendwas nicht rund läuft oder nicht mal so läuft, wie ich mir das gerne vorstellen würde. Wie lange dauert es bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, dass eine Dritte sich auf einmal einschaltet, weil sie merkt, oh, da habe ich was gehört, da muss ich jetzt auch mal was dazu sagen. In der Regel dauert es nicht lange. Und das kennt ihr wahrscheinlich. Manchmal ist es in Familien so, manchmal ist es auf der Arbeit so und auch in Gemeinden kann das passieren, dass Parteien gegeneinander so vorgehen, weil man nicht gelernt hat, Konflikte in einer hilfreichen Art und Weise miteinander auszutragen und auszufechten und manchmal vielleicht auch auszuhalten. Und da gibt es eine neutestamentliche Stelle dazu. Paulus schreibt der Gemeinde in Philippi, da passiert nämlich genau sowas zwischen zwei Frauen, die haben etwas für uns komisch klingende Namen, die heißen Euodia und Syntyche. Da gibt es einen Konflikt, der wird im Philipperbrief erwähnt. Es wird nicht genau spezifiziert, um was es dabei geht, aber Paulus' Rat an den Rest der Gemeinde ist, steht denen hilfreich bei in ihrem Konflikt, bis sie den gelöst haben und betet für die, dass die das unter die Füße bekommen. Aber lasst euch um Himmels Willen nicht auf irgendwelche Parteien Scharmützel oder sowas ein. Sprüche 27. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Auch das ist vielleicht ein bisschen komischer Gedanke erstmal. Ich war vor Jahren im Urlaub zu Hause, habe dort Judith getroffen. Er ist meine beste Freundin aus Abi-Zeiten gewesen. Wir kennen uns inzwischen schon fast 30 Jahre. Und wir sind damals zusammen im Kino gewesen. Ich habe sie dann nach Hause gefahren. Und jetzt muss ich nochmal zurückkommen auf die Sache mit der Führerscheingeschichte. Ich bin jemand, der es nicht an allen Stellen mit den Verkehrsregeln immer so ganz ernst nimmt. Ich hatte das in Ostfriesland mal, dass ich das geschafft habe, innerhalb von einer Stunde und 45 Minuten dreimal an derselben Stelle geblitzt zu werden. Und ich kann jetzt sogar sagen, das war auf einem Weg hin und zurück von einer Bibelstunde. Ne? Das nur noch nebenbei. Und wie gesagt, das Problem war, wir waren im Kino, das war ein großes Kino, alle anderen wollten auch aus dem Kino, beziehungsweise der Parkplatz war ein bisschen blockiert, wir wollten ins Kino und ich habe dann diese Straße direkt neben mir gesehen, die war weit offen, kein Auto drauf. Das lag daran, dass das eine Einbahnstraße war, die aus dem Kino eben rauskam. Ich konnte sie aber einsehen und habe gesehen, das sind nur 20 Meter, die ich da fahren muss und dann komme ich direkt auf den Parkplatz. Und ich bin dann reingefahren und in dem Moment hat Judith gesagt, Christian, das solltest du nicht machen. Und meine Antwort war, naja, ist doch kein Problem, da kommt doch keiner. Das ist doch keiner weit und breit zu sehen. Und dann hat sie gesagt, es ist nicht nur das, Christian, wenn du das machst, dann ist es so, als stellst du dich so hin, als würden Regeln, die für alle anderen zutreffen, mit dir nichts zu tun haben. Und es hat mit einem guten Charakter zu tun, wenn du dich an Regeln hältst und wenn du dich nicht über sie stellst. Das hat Judith zu mir gesagt. Und ich habe mich dann entschieden, das nicht mehr zu tun, wenn Judith mit mir im Auto sitzt. Also, Wenn einem jemand am Herzen liegt, dann möchte man nicht, dass Worte sich dem gegenüber einfach nur gut anfühlen. Das heißt natürlich nicht, dass man Leute nicht gute Sachen und liebevolle Sachen auch sagen darf. Aber wenn man jemandem helfen will in einer Sache, in der man vielleicht sieht, dass die Person falsch liegt, dann oder es möglicherweise nötig hat, sich an der oder der Stelle zu ändern, dann sollte man die Wahrheit sprechen. Und dann soll man es auch in Kauf nehmen, dass man jemanden möglicherweise verletzen kann. Wie gesagt, wenn es in der Sache richtig ist, dann ist es eine angemessene Sache, wenn man es in Liebe tut. Und deshalb steht in den Sprüchen dann eben sowas auch wie: auf die Ermahnung von einem weisen Menschen zu hören, ist so wertvoll wie der schönste Schmuck aus Gold. Das ist wertvoll und vielleicht ist das unsere Herausforderung in der nächsten Woche, dass du so ein weiser Ermahner bist, weil du jemanden gern hast und ihm die Wahrheit sagen möchtest. Und wenn du das tust, dann tust du das auf eine liebevolle Art und Weise, obwohl es die Wahrheit ist. Und auf der anderen Seite sind Menschen, die dir nur das sagen, was sie denken, dass du hören möchtest, keine wirklichen Freunde. Und deshalb warnen die Sprüche auch an ganz, ganz vielen Stellen vor Schmeicheleien. Eine Lügenzunge hasst die von ihr Zermalmten und ein glatter Mund bereitet Sturz. Also es geht hier um Betrug und um Schaden und um was der anrichten kann. Und Küsse von einem Feind, die mögen sich vielleicht gut anhören und anfühlen, aber die sind letzten Endes zerstörerisch. Freunde, die es mit dir ernst meinen, die sind das, was dir gut tut. Und deshalb handelt eben eine ganze Kategorie von Sprüchen auch davon, wie wir übereinander reden. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen, die gehen einem glatt ein. Und das ist ein sehr, sehr vernichtendes Urteil hinsichtlich Klatsch und Tratsch. Und es zeigt auch, wie zerstörerisch sowas innerhalb von einer Gemeinschaft oder von einer Gemeinde sein kann. Und dummerweise ist man dafür vielleicht leichter empfänglich als für anderes, weil es so ein Gefühl in einem selbst füttert, manchmal. Wenn ich die vermeintliche Realität über eine andere Person sehen kann, dann fühle ich mich vielleicht auch überlegen, weil ich denke, naja, im Vergleich zu der stehe ich ja wesentlich besser da. Und das ist, wie gesagt, sehr real, eine sehr reale Frage, auch für uns Gemeinden. Und ich glaube, vielleicht habt ihr das an euch selber auch schon entdeckt, manchmal gibt es keine Schuld, zu der man nicht fähig ist. Und auch Tratsch und lieblose Worte und unbegründeten Klatsch weiterzugeben, Dinge über andere zu sagen, die man gehört hat und meint, die könnten vielleicht stimmen, aber sich dann eben möglicherweise doch als falsch rausstellen und eben nicht mit der Wahrheit zu tun haben und nicht mal ansatzweise an ihr kratzen. Zur falschen Zeit, in der falschen Art und Weise, zur falschen Person gesprochen, sowas kann ein ganz, ganz großer Fehler sein. Und das merkt man, Worte können Freundschaften beenden, Familien zersplittern, Ansehen zerstören. Und wie viele Gemeinden sind schon kaputt gemacht worden von irgendwelchen Worten, die bedenkenlos geäußert worden sind? Wer seinen Nächsten schmäht, ist ein Narr oder ein Tor, aber ein Verständiger schweigt stille. Und was man sich vielleicht für sich selber so als eine Art Korrektiv oder als so eine Richt- oder Maßschnur anlegen kann, ist: wäre es denn für mich in Ordnung, wenn ich über eine nicht anwesende Person spreche und dass das, was ich jetzt sage, diese Person auf ihrem Anrufbeantworter hören könnte oder auf ihrem Smartphone? Und wäre ich dann bereit, das, was ich sagen würde, immer noch zu sagen? In ungesunder Art und Weise über andere zu sprechen, das kann auch vielleicht in einer gewissen Art und Weise süchtig machen, wie andere Formen von Betäubungsmitteln oder Alkohol. Und wenn man das bei sich entdeckt, dann kann es sinnvoll sein, einen Freund darüber zu informieren, ihn zu bitten, für dich zu beten und ihm das Recht zu geben, dich auch zu hinterfragen. Und während ich in Tabor gewesen bin, während meines Studiums, es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Kleingruppensystemen, was Hauskreise und was Zweierschaften angeht. Ein Kleingruppensystem, das wir damals praktiziert haben, nannte sich KSS, Klein, Stark und Schwarz, weil man da viel Espresso getrunken hatte, was ich überhaupt gar nicht wollte. Aber die Idee hinter diesem Konzept war, da sind Leute, die treffen sich regelmäßig, ob das jetzt zu einem tatsächlichen Treffen ist oder ob die miteinander telefonieren oder sonst irgendwie kommunizieren, und die hinterfragen sich. Die fragen, weil sie wissen, man hat in der und der Hinsicht eben Probleme und sie fordern dich heraus und fragen dich nach, wie bist du denn damit umgegangen? Wie bist du denn mit der Situation umgegangen? Hast du das gemacht, was du dir vorgenommen hast? Oder hast du es wieder irgendwie die letzten 5 Wochen vor dich hergeschoben? Und vielleicht ist das wichtig für dich, sowas zu haben. Weil ich glaube, oftmals ist das Problem nämlich nicht so sehr, dass man sich bei etwas ertappt fühlt oder dass man bei etwas ertappt wird, zum Beispiel Mist zu erzählen, sondern das eigentliche Problem ist meistens immer noch der Zustand meines Herzens. Und ich finde es sehr interessant, dass der Autor der Sprüche 7-mal an den Stellen, wo er mit dem Mund sozusagen redet, dass er das mit dem Herzen verbindet. Und interessanterweise hat Jesus genau die gleiche Beobachtung im Kopf, wenn er in Matthäus 12 sagt, dieser Spruch, ne, wes das Herz voll, dessen geht der Mund über. Also wenn dein Herz voll ist mit einer Sache, dann wird sich das auch zeigen in dem, was du sagst und in dem, was du tust. Und das kann positiv und das kann negativ sein. Wenn dein Herz voll ist von Liebe für den Menschen, dann wird auch dein Mund sich in der Art und Weise öffnen. Wenn dein Herz voll ist von Hass und Verbitterung gegenüber anderen, dann wird auch das sich offenbaren. Und interessanterweise benutzt Jesus diesen Vers in einem Kontext von einem Streitgespräch mit den Pharisäern und verwendet das also nicht in positiver, sondern in negativer Art und Weise. Also wenn du ein Mundproblem hast, kann man sagen, dann hast du vielleicht auch ein Herzproblem. Was in deinem Herzen ist, das wird da irgendwann dann auch rauskommen. Und jetzt kann man natürlich versuchen, das durch Willensstärke und Disziplin einzudämmen. Aber wenn sich das Herz nicht ändert, wenn sich die Einstellung nicht ändert, dann wird das immer nur bedingt funktionieren. Und ein anderer toller Hinweis, fand ich den hier: Eine Sandstadt dämpft die Erregung, aber ein Tor benutzt WhatsApp. Das ist jetzt die leicht revidierte Fassung. Twitter, ja. Oder E-Mail oder so. Eine sanfte Antwort bedeutet nicht, dass ich mit jemandem immer einer Meinung sein muss, weil der sonst austickt. Es geht darum, dass wir in erster Linie auch Wahrheitssprecher sind. Aber wenn jemand anderes dabei ist, die Kontrolle zu verlieren und emotional geladene Sprache und böse Wörter zu benutzen, dann wäre wahrscheinlich der erste Reflex, dass man versucht, ebenfalls die Stimme zu erheben. Und dann ist vielleicht Deeskalation sinnvoller, um die Konversation am Leben zu erhalten. Natürlich steht es da nicht so, sondern es steht da so: Eine sanfte Antwort dämpft die Erregung, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Und ich habe das mit dem WhatsApp kam auch tatsächlich nicht von ungefähr. Ich habe schon aus Jugendgruppen mitbekommen, hier nicht, aber in Ostfriesland aus meiner Teenagergruppe, da waren ein, zwei Situationen im Verlauf der Jahre, wo das über WhatsApp-Kommunikation eskaliert ist. Da haben Leute derart miteinander vorbeigeredet, aneinander vorbeigeredet, dass die sich für ein halbes Jahr nicht mehr angucken konnten. Und das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Also keine WhatsApp-Nachrichten, um irgendwelche Dinge zu kommunizieren, die sensibel sind. Da ist Metakommunikation, also sprechen miteinander, sehen, wie der andere das formuliert und nicht nur auf das geschriebene Wort eben gucken, wichtiger als alles andere. Und jetzt könnte man meinen, okay, wenn das Ziel jetzt einfach nur ist, Schuld zu vermeiden, dann kann ich natürlich versuchen, überhaupt gar nichts mehr zu sagen. Aber das ist nicht das, was das Ziel bringt. Dieses Problem hatten sogar manche Gruppierungen von Pharisäern. Die Problematik ist die Frage, oder ist die Sache der Gesetzlichkeit. Gottes Plan ist nicht Vermeidung von Schuld, sondern Gottes Plan ist eine Mischung aus Güte, Freunde und Liebe im gegenseitigen Umgang miteinander. Und wenn wir nicht miteinander kommunizieren würden, dann gäbe es das auch nicht. Dann gäbe es keinen Ausdruck von kreativen Ideen, dann gäbe es keinen Ausdruck von Hoffnung, dann gäbe es keine Führung, dann gäbe es keine Weisheit und dann gäbe es auch keine Richtung. Und deshalb, ein Wort geredet zur rechter Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Das klingt jetzt vielleicht für viele von euch wie Kitsch. Damals waren Gold und Silber mit die wertvollsten Rohstoffe und kostbarsten Dinge, die man vor Augen hatte. Und der Autor der Sprüche sagt: So wertvoll ist ein Wort, das du einem anderen geben kannst, in der richtigen Art und in der richtigen Weise. Ein Kompliment, ein Dankeschön, ein hoffnungsvolles Zitat aus der Schrift, das kann einem wieder Leben einhauchen. Und in der nächsten Woche hast du vielleicht zwei Optionen. Du kannst ungeduldig werden und unappetitlich gegenüber Leuten, die dir vielleicht nicht so toll begegnen, oder du kannst sagen, Gott hilf mir, dem zu versuchen, ein bisschen Leben wieder einzuhauen. Hauchen. Zwei Sachen noch zu Ende. Eine sanfte Zunge ist der Baum des Lebens, eine falsche Zunge bricht das Herz. Das ist auch theologisch sehr starke Sprache, ne? Der Baum des Lebens aus dem Garten Eden, Adam und Eva, der kommt in der Offenbarung wieder vor, als Geschenk Gottes an die ganze Welt, der Heilung bringt. Und in diesem Zusammenhang habe ich ich finde, eine ganz tolle Geschichte gefunden hat eine amerikanische Unternehmensberaterin beschrieben und erzählt von einer Situation, wo sie in einer Supermarktkette unterwegs gewesen ist und dort ein Seminar zum Thema Kundenfreundlichkeit gehalten hat. Und sie hat dann erzählt, einen Monat später hat sie einen Anruf von einem Angestellten bekommen, der sich als der damals 19-jährige Johnny herausgestellt hat, wie man hier sieht, mit Down-Syndrom. Und der hat erzählt, dass er das Seminar, das sie gemacht hat, so gut gefunden hat, aber er gedacht hat, er könnte nicht sonderlich viel damit anfangen, weil er ist ja nur so ein Bagger. Also Bagger heißt ein Einpacker. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in den Vereinigten Staaten gewesen seid. Da ist es bei den Supermarktketten oftmals so, dass wenn du quasi bezahlt hast, stehen hinter den Kassen nochmal Leute, die dir das, was du gekauft hast, in Tüten einpacken. Und das ist, also Bagger ist ein Einpacker. Und das war sein Job in dieser Kette. Und er hat sie eben angerufen und hat gesagt, naja, er könnte nicht sonderlich viel mit dem anfangen, was sie da erzählt hat, weil er wäre ja nur der einpackt. Und dann hat er aber erzählt, dass er eine Idee hatte. Er hat beschlossen, dass jedes Mal, wenn er abends wieder zu Hause war, wenn er einen guten Gedanken für den nächsten Tag gefunden hat, dass er ihn dann aufschreibt. Und wenn er keinen gefunden hat, dann hat er sich einen ausgedacht. Und dann wären er und sein Vater abends am PC gesessen und hätten den Spruch dann eben sechsmal auf eine Seite kopiert und diese dann 50-mal ausgedruckt. Und dann hat er eine Schere genommen und hat die 300 Einzelexemplare ausgeschnitten und sie dann mit den guten Gedanken sozusagen mit seinem Namen unterschrieben. Am nächsten Tag, wenn er dann wieder auf der Arbeit war und die Tüten gepackt hat, hat er denen sozusagen den Kunden so einen Zettel mit diesem Sprüchlein da reingepackt und hat ihnen gesagt, ich habe einen kleinen Spruch mit ihnen für sie in die Tasche gepackt. Ich hoffe, er hilft ihnen durch den Tag. Schön, dass sie hier waren. So, das ist das gewesen, was er erzählt hat. Einen Monat später erzählt sie, hat sie einen Anruf von dem Geschäftsführer von diesem Laden gekriegt und er hat gesagt, Frau Glanz, Sie werden das nicht glauben, was hier passiert ist. Ich bin im Laden unterwegs gewesen und als ich zu den Kassen kam, war die Linie von Johnny fünfmal so lang als alle anderen. Bis runter zum Kühlregal. Und wer sich mal die Dimensionen von amerikanischen Supermarktketten angesehen hat, der weiß, wie lang die Schlange bis zum Kühlregal ist. Und also sagte er, bin ich zum Lautsprecher gegangen und habe mehrere Kassen geöffnet, aber niemand wollte aus dieser Warteschlange rausgehen, sondern alle sagten, es ist okay, wir bleiben hier, wir wollen Johnnys Gedanken für den Tag. Und er sagte, der ist die wichtigste Person in meinem Laden geworden. Die Leute kommen extra wegen ihm. Und einen Monat später schreibt sie, rief der Geschäftsführer sie erneut an und sagte, Frau Glanz, Sie glauben das nicht, was hier los ist, aber Johnny verändert unser Geschäftsklima. Früher warf die Blumenabteilung nicht ganz gut aussehende Blumen einfach weg. Heute gehen die nach draußen und finden eine ältere, eine Dame oder ein kleines Mädchen oder bringen die in ein Altenpflegeheim und sie verschenken die und machen die zu strahlenden Menschen damit. Und ich finde, auch wenn das jetzt eine ganz säkulare und eine weltliche Sache ist und ich nicht weiß, ob die Familie, in der groß geworden ist, einen christlichen Hintergrund hat oder sowas, aber ich finde, es ist ein Bild, das man durchaus auf das übertragen kann, was Jesus in Menschen geschehen lässt und real werden lässt. Eine Perspektive, die sich nicht eben nur um sie selber dreht, weil er sagt, dass in seinem Königreich die Letzten die Ersten sein werden. Und der hat gesagt, ich bin einer von den Letzten, aber in diesem Moment ist er tatsächlich einer von den Ersten und damit von den Wichtigsten geworden. Und ein Diener sind die Größten von allen und das wünsche ich uns. Und deshalb bete ich jetzt noch mit uns, bevor wir gleich die Möglichkeit haben und ihr gleich nochmal die Möglichkeit habt, für diejenigen, die neu sind in Salem und das erste Mal im Gottesdienst, wir haben das am dritten Sonntag immer so, dass das Musikteam gleich ein paar Lieder singen wird, da kann man auch sich fröhlich zurücklehnen und mitsingen, aber wer was hat, für das er gerne beten lassen möchte oder sich segnen lassen möchte, der kann gleich da hinten in die Ecke kommen und dann könnt ihr für euch beten lassen. Ich bete. Vater, ich danke dir von Herzen, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind und dass wir nichts vorweisen müssen. Es ist vollkommen egal, wie intelligent wir sind oder auch nicht. Es ist vollkommen egal, was wir an Kreativität in unserem Leben haben oder auch nicht. Wir können einfach zu dir kommen, weil du uns mit offenen Armen empfängst. Und ich bitte dich einfach, dass du uns immer mehr zu Menschen machst, die ergriffen sind und ja wirklich gefangen genommen sind von der Liebe, mit der du uns begegnest und dass diese Liebe sich auch im Umgang miteinander und im Umgang mit anderen Menschen zeigt. Sodass das Feuer, das in uns brennt und deine Liebe, die in uns leuchtet, dass die gesehen wird von all denjenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen und die vielleicht ein komisches und ein queres und auch ein irgendwie kaputtes Bild von dir haben. Dass das passiert und dass wir hier in Salem zu einer Gemeinde werden, die mit offenen Armen auf die Menschen um sie herum zugeht und es immer freudiger und immer brennender tut, das bitte ich dich, dass du das in uns wirkst durch deinen guten Heiligen Geist, in deinem Namen. Amen.